Ja, so geht das zu und her, wenn gebaut wird. He. Oft mal laufen sie davon und die anderen stehen da. Wir bestellen da nicht abgeholt. Wir können es einfach ablassen. Können Sie einfach ablassen. Danke. Danke vielmals. Ja, ich habe jetzt gerade hier in diesem Theaterstück habe ich ein Wort gehört, wo im Thurgau unbekannt war, nämlich der Siebensiech. Das haben Sie nicht gekannt. Das ist eigentlich ein Baselwieder, aber in Bern gibt es noch auch, der Siebensiech. Ja, vielleicht ist es in Jerusalem an einem Dazumal auch ein bisschen so zu und her gegangen. Eine bunte Truppe, die am Bauen war. Wir wollen uns ja inspirieren für unsere Umsetzung von der Vision vom Mauerbau in Jerusalem. Und wir werden im ersten Halbjahr 2020, also jetzt anschließend ans letztes Mal und das Mal, werden wir auch eine Predigtserie haben, die zwischen ihnen noch mal eine Pause hat. Aber wir werden alle Kapitel vom Buch Nehemia durchnehmen. Ich werde dann auch noch einen Leseplan rausgeben, dass ihr seht, an welchem Sonntag welche Texte dran sind, dass ihr vielleicht könnt selber noch nachlesen und auch noch ein bisschen schauen, was denn da in diesen Texten alles drin ist, in dieser Geschichte von diesem Mauerbau, weil ich habe das ganze Buch gelesen, auseinanderbeinelt und geschaut, ob das wirklich sich eignet, um sich inspirieren zu lassen. Und ich habe, also da gibt es Unmengen von Sachen, die man entdecken kann, für die Umsetzung, für unsere Vision. Jetzt, heute wollen wir uns im Kapitel 3 zuwenden. 1 und 2 haben wir das letzte Mal gemacht. Jetzt beim 3. Und im 3, da werden eigentlich drei Fragen geklärt, die beim Bauen sehr wesentlich sind. Das sind eigentlich die Fragen, wer baut. Das haben wir jetzt gerade gesehen, oder? Wer kommandiert und wer baut. Die andere Frage ist, wie wird gebaut und was wird gebaut? Das sind eigentlich die drei Fragen, die man sich stellt, wenn man irgendetwas bauen möchte. Und wir wollen als erstes mal die Frage anschauen, wer hat denn gebaut? Und da möchte ich euch Auszüge aus dem dritten Kapitel vorlesen von diesem Mauerbau. Das ist so eine Zusammenstellung, weil es hat sehr viele Sachen, die sehr gleich tönen und da habe ich euch einen Zusammenzug gemacht. Und habe euch auch ein kleines Bild als Inspiration von Jerusalem. Und ich lese ab Vers 1 aus Kapitel 3 und dann ist es zusammengesetzt. Der Hohepriester Eliaschib und die anderen Priester bauten das Schaftor wieder auf. Sie weihten es dem Herrn und setzten die Torflügel ein. Auch den angrenzenden Mauerabschnitt weihten sie bis zum Turm der 100 und zum Hananel-Turm. Die Männer von Jericho besserten das anschließende Teilstück aus und Sakur, der Sohn Imris, den darauf folgenden Abschnitt. Das Fischtor errichtete die Sippe Sena. Sie setzten Balken ein, brachten Torflügel an und versahen sie mit Riegeln und Sperrbalken. Der Salbenmischer Hanaya leitete die Arbeiten am nächsten Stück. Die beiden befestigten Jerusalem bis zur breiten Mauer. Shalom, der Sohn Lohesch, dem die zweite Hälfte des Bezirks Jerusalem unterstand, besserte den nächsten Abschnitt aus und seine Töchter halfen mit. Folgende Leviten bauten die nächsten Mauerabschnitte. Rehum, der Sohn Banis, hatte die Oberaufsicht. Hashab, der Vorsteher über die Hälfte des Berges Keila, besserte den nächsten Teilstück aus. Das nächste Teilstück bis zum Haus des Tempeldiener und der Händler gegenüber dem Wachtor und bis zum oberen Raum an der Mauerecke besserte der Goldschmied Malkia aus. Den letzten Mauerabschnitt von dort bis zum Schaftor errichteten die Goldschmiede und die Händler. Also ist eigentlich Kapitel 3 eine riesen Aufzählung, wer alles mitgebaut hat. Es mag im ersten Moment eigentlich relativ langweilig tönen, aber es hat eine konkrete Aussage drin, nämlich, es haben alle mitgebaut. Alle haben mitgebaut. Kaufleute und Politiker, Handwerker und Salbenmischer, also Apotheker, Tempeldiener und städtische Beamte und Verwalter, Priester und Leviten, Väter, Söhne und Töchter haben miteinander geschafft. Angesehene Persönlichkeiten und solche, die weniger angesehen sind in der Stadt. Alle haben mitgebaut. Also es haben nicht nur die Fachleute gebaut, wie die Maurer oder Zimmerleute oder Schlosser oder Dachdecker. Es haben alle gebaut. Es hat keine gegeben, die man nicht hätte können brauchen. Es hat keine gegeben, die überqualifiziert gewesen sind. Und es hat auch keine Zuschauer gegeben bei dieser ganzen Sache, sondern alle haben mitgebaut. Und sie haben alle gebaut, und zwar als ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Wenn man das anschaut, wer da alles mitgeschafft hat, das war eine bunte Truppe gewesen, quer durch alle sozialen Schichten in der Stadt, durch alle Altersgruppen durch alle Bildungsschichten durch. Also das war eine ganz bunte Truppe gewesen, und alle haben zusammen gebaut gehabt, denn es hat auch alle gebraucht. Dann hat nur ein Teil von den Einwohnern von Jerusalem gebaut. Dann nachher wäre durch Sabotage und Leute, die nicht haben wollen, dass die Mauer aufgebaut wird, wären die eigentlich gar nie fertig geworden und das wäre im Keim erstickt worden. Hätten nur die Spezialisten gebaut, nur die Ausgebildeten und nur die, die stark gewesen sind, dann hätten sie die Mauer niemals in den rekordverdächtigen 52 Tagen fertigstellen können, die sie gemacht haben. Aber in 52 Tagen haben sie die Mauer wieder fertig gehabt. Nachdem sie 141 Jahre am Boden gelegen ist. 141 Jahre lang ist die Mauer ein Mahnmal gewesen, dass die besseren Zeiten längst vorbei gewesen sind. 141 Jahre lang ist das eine tägliche Erinnerung gewesen, in was für einer trostlosen Situation, dass die Einwohner von Jerusalem gelebt haben. 141 Jahre ist die Mauer, die am Boden gelegen ist, in Stein gemeißelte Entmutigung für das ganze Volk Israel gewesen. Und sie ist gesehen, weil 141 Jahre niemand Vision gehabt hat, die Mauer wieder aufzubauen. Und weil 141 Jahre lang die Leute von Jerusalem nicht begriffen haben, dass sie gefragt gewesen sind. Dass jeder gefragt gewesen ist. Ja, sie haben das nicht gemerkt und aus dem können wir etwas ableiten für die Umsetzung von unserer Vision. Da hat es Parallelen zu uns. Nämlich sicher mal die, dass wir auch ein bunt zusammengewürfelter Haufen sind. Eben auch quer durch alle Altersschichten, durch alle sozialen Schichten durch. Wir haben eine ganz unterschiedliche Herkunft, ganz unterschiedliche Traditionen, die wir daraus kommen, einen ganz unterschiedlichen beruflichen Hintergrund, Bildungsstand. Wir sind auch eine so eine bunte Truppe und auch bei uns ist jeder gefragt. Wenn wir unsere Vision miteinander, füreinander, Kirche für alle sein, weil umsetzen ist jeder gefragt. Es gibt keine Zuschauer. Es gibt auch keine Unbrauchbaren. Und auch keine, die überqualifiziert sind. Es sind alle gefragt. Du bist gefragt. Du bist gefragt. Auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, du bist nicht gefragt. Vielleicht, weil du glaubst, dass du nicht gefragt bist. Weil du nicht zu den Leuten gehörst, die Leitungsfunktion haben in der Gemeinde. Oder weil du nicht im Rampenlicht stehst und irgendwie eher unscheinbar bist. Weil du denkst, ja, ich bin ja eigentlich eher ein bisschen am Rand von der Gemeinde. Auf mich kommt es nicht darauf an, ich bin nicht gefragt. Das ist nicht so. Du bist gefragt. Du bist auch gefragt, auch wenn du denkst oder glaubst, dass du gar nicht gebraucht wirst. Weil ja die guten Ideen, die haben eigentlich immer die anderen. Und die anderen können sie eigentlich auch viel besser als ich. Oder vielleicht denkst du, ja, mit meinen Ansichten, da bin ich immer ein bisschen Aussenseiter. Da bin ich doch gar nicht zu brauchen. Das ist nicht so. Jeder ist gefragt. Auch wenn du vielleicht denkst, mich kann man gar nicht brauchen. Weil ich vielleicht keine Gaben habe, die man brauchen könnte. Oder weil ich einfach nicht Sozialkompetenz an den Tag legen kann, wo man bräuchte für das Miteinander und Füreinander und Kirche für alle sein. Oder weil du einfach irgendwie emotional nicht in der Lage bist, etwas zu geben oder kräftemäßig. Aber jeder ist gefragt. Du bist gefragt. Auch wenn du das Gefühl hast, dass du nicht gefragt bist. Oder wenn du das Gefühl hast, ich werde nicht gebraucht. Oder wenn du das Gefühl hast, du bist unbrauchbar. Das gilt heute und das hat es auch an der Dazu mal gegolten. Dass niemand unbrauchbar ist. Es hat nur eine Gruppe gegeben. Bei denen, die hätten bauen können an dieser Stadtmauer, die unbrauchbar gewesen sind. Und das sind die Oberen von Tekoa gewesen. Und im Vers 5 heisst es, am nächsten Abschnitt bauten die Einwohner von Tekoa. Doch die führenden Männer jener Stadt waren zu stolz, um sich an der Arbeit für den Herrn zu beteiligen. Ja, die Oberen von Tekoa, die sind unbrauchbar gewesen. Sie sind stolz gewesen zum Mitbauen. Und sie sind die Einzigen gewesen, wo man nicht hätte können brauchen von allen zusammen. Und so ist es eigentlich auch, wenn wir unsere Vision umsetzen wollen. Dann ist es auch so, dass die Stolzen nicht brauchbar sind. Denn sie sind nicht bereit, sich zu öffnen, damit ein echtes Miteinander stattfinden kann. Sie sind nicht bereit, anderen zu dienen, damit ein Füreinander gelebt werden kann. Und sie sind auch nicht bereit, sich selber dienen zu lassen, dass es Füreinander sein kann. Und sie sind nicht bereit, ihr Tempo zu drosseln, damit auch andere könnten mitkommen. Und sie sind nicht bereit, sich zurückzunehmen, dass auch andere zum Zug könnten kommen. Und sie sind nicht bereit, Gnade walten zu lassen, dass man Kirche für alle sein könnte. In der Regel tun die Stolzen zuschauen. Und sie tun taxieren. Sie tun bewerten, was sie besser könnten. Sie tun kritisieren, was sie besser wüssten. Und sie tun bemängeln, was sie schneller könnten. Aber sie machen sich die Hände nicht dreckig. Wie die Oberen von Tekoa. Aber erstaunlicherweise haben die einfachen Leute von Tekoa, die haben zwei Mauerabschnitte gemacht. Und nicht nur einen. Und die haben begriffen gehabt, dass sie gefragt sind. Und wie sieht das bei uns aus? Oder bei dir? Bist du dir bewusst, dass du gefragt bist? Wenn wir unsere Vision umsetzen wollen. Dass du gefragt bist. Weil es ist niemand unbrauchbar. Niemand überqualifiziert. Und niemand ein Zuschauer. Und das kommt ein bisschen daraus raus, aus dem Text. Wenn man merkt, es haben alle mitgebaut. Alle sind dabei gewesen. Also die Frage, wer hat gebaut, ist alle. Jetzt werden wir nochmal zur zweiten kommen. Und die ist natürlich, wie ist denn gebaut worden? Wie haben die an einem dazu mal gebaut? Und dabei muss man sagen, es hat jeder an seinem Platz gebaut. Im Bericht von Nehemia merkt man, jede Gruppe hat an dem Mauerabschnitt gebaut, wo ihr Zuteil war. Und da lese ich euch auch einen Ausschnitt oder ein paar Verse. Den Wiederaufbau des nächsten Mal, Entschuldigung. Der Hohepriester Eliashab und die anderen Priester bauten das Schaftor wieder auf. Die Männer von Jericho besserten das anschließende Teilstück aus. Der Salbenmischer Hanaya leitete die Arbeiten am nächsten Stück. Den letzten Mauerabschnitt von dort bis zum Schaftor errichteten die Goldschmiede. Also es ist von jedem berichtet, dass jeder einen Teilabschnitt bearbeitet hat von dieser Stadtmauer. Also sie haben einen Abschnitt haben die gebaut. Das haben nicht alle an allen Orten gleichzeitig geschafft, sondern jede Gruppe hat genau einen Abschnitt gemacht. Und das hat einen positiven Effekt gehabt im Ganzen. Denn nämlich, es ist so gewesen, wenn sie einen Abschnitt gebaut haben, dann ist das, der Wiederaufbau von dieser Stadtmauer nicht eine übergrosse Sache gewesen, wo einem über den Kopf gewachsen ist, weil ja kein Ende in sich gewesen wäre, sondern sie haben einen Abschnitt gehabt. Und das Zweite, man hat eben können im Kleinen anfangen. Im Kleinen, mit ein paar Steinen, mit ein bisschen Mörtel, hat man nachfangen können, an dem kleineren Abschnitt von der Stadtmauer aufzubauen. Und das war eine grosse Entlastung für alle. Eine Motivationsspritze, dass man im Kleinen anfangen. Und ich glaube, das hat uns auch etwas zu sagen für die Umsetzung von unserer Vision. Nämlich, wenn wir unsere Vision umsetzen wollen, dann dürfen wir das an dem Platz machen, wo uns Gott angestellt hat. Wir müssen nicht überall gleichzeitig arbeiten und nicht jeden am gleichen Abschnitt, aber an dem Abschnitt, wo einem Gott gezeigt hat. Dort kann man anfangen. Und das können ja ganz unterschiedliche Abschnitte sein. Das kann sein, dass du in dem Abschnitt von der Mauer schaffst, wo es darum geht, miteinander zu beten. Oder füreinander zu sorgen. Dass du vielleicht an dem Mauerabschnitt am Bauen bist, wo man in der Sitzung schaut, dass es ein Miteinander ist. Wo man einladend wirkt für Suchende. Oder wo man eben Botschaft für Jesus rausträgt. Jeder kann an seinem Abschnitt von der Stadtmauer, von der Visionsmauer bauen, an dem, wo ihm Gott zugeteilt hat. Und das entlastet. Und das befreit und das beflügelt. Und das zeigt einem auch, man kann im Kleinen anfangen. Im Bewusstsein, man kann im Kleinen anfangen. Alles fängt klein an. Im Kleinen fängt es an. Und so kannst du im Kleinen anfangen. Leute, die in den Gottesdienst kommen, willkommen zu heißen zum Beispiel. Zu begrüssen. Und so, sie und ich sind ja öfter mal in Deutschland in der Ferien gesehen. Und dann haben wir immer Gemeinden besucht. Und auch in den USA, wo wir gesehen sind, sind wir auch in x Gemeinden gesehen. Und wir haben uns immer darauf geachtet, wie wirst du in dieser Gruppe hier wahrgenommen. Und das ist entscheidend. Ob Leute da sind, die dir Hallo sagen, aber auch nachher noch mit dir schwätzen oder ob du kommst und gehst. Im Kleinen anfangen und denken, ich könnte ja mal jemanden ansprechen. Und dann einfach etwas fragen. Oder im Kleinen anfangen, nachfragen, wie es anderen geht. Aufmerksam zu werden, ob jemand Hilfe braucht. Vielleicht einmal zurückhaltend sein im Kleinen und nicht gerade vorpreschen, sondern auch mal anderen Gelegenheit zu geben. Einmal das Tempo drosseln und schauen, dass andere, die schwächer sind, mitkommen. Oder Veränderungen zulassen, wo man vielleicht selber nicht so der Brüller findet, aber im Kleinen mal anfangen. Im Kleinen anfängt, Menschen auf ihren Glauben anzusprechen. Und ich glaube, wenn das so im Kleinen anfängt, und jeder baut das so an seinem Abschnitt von der Mauer, dann aufs Mal entsteht eine Gemeinde, wo man miteinander unterwegs ist, wo man füreinander unterwegs ist und wo man eben eine Kirche für alle ist. Weil man weiss, hey, wir sind alle gefragt, und wir alle können an dem Platz anfangen bauen, wo uns Gott angestellt hat. An dem Abschnitt. Und das ist eigentlich noch eine zweite Beobachtung von dieser Bauweise. Sie haben ja immer in Abschnitt geschafft gehabt. Und das heisst, sie haben nebeneinander geschafft. Und es kommt x-mal vor, das Wort nebeneinander oder daneben. Den Wiederaufbau des nächsten Mauerabschnitts leitete Meremot, der Sohn Urias und Enkel von Hakkoz. Daneben arbeitete Meschulam, der Sohn Berechias und Enkel Meschasabels. Zadok, der Sohn Banas, besserte den folgenden Teilstück aus. Für den danebenliegenden Abschnitt war der Goldschmied Uziel, der Sohn Harajas, verantwortlich. Daneben baute Rephaia, der Sohn Hurs, dem die eine Hälfte des Bezirks Jerusalems unterstand. Die folgenden Abschnitte wurden von den Priestern aus der Umgebung von Jerusalem gebaut. Den anschließenden Teil der Mauer und den Ofenturm stellte Malkia, der Sohn Harims, und Haschub, der Sohn Patmoabs, wieder her. Daneben leitete Hanaya, der Sohn Schelmias, und Hanun, der nächste Sohn Zalafs, die Arbeiten. Da wird x-mal gesagt, und nebendran haben die geschafft, daneben hat der gebaut, und nebendran sind die am Werken gewesen. Also, wenn man das anschaut, dann sieht man, die haben nebeneinander geschafft. Und nebeneinander schaffen kann man ja ganz unterschiedlich. Man kann als Konkurrenten nebeneinander schaffen, oder man kann als Team nebeneinander schaffen. Man kann als Konkurrenten gegeneinander schaffen. und ein Ding machen, sich übertrumpfen, oder? Dass man schneller kann machen, besser, höher kann bauen. Man kann natürlich als Konkurrenten gegeneinander arbeiten und einander ausbremsen, indem man alles Werkzeug beansprucht, dass die anderen einfach keine Schaufel mehr haben, oder? Und keine Garetten. Oder man kann auch gegeneinander arbeiten, als Konkurrenten, indem, dass man den anderen austrickst. Natürlich auf ganz fiese Art und Weise, aber man kann das auch ein bisschen feiner machen, indem, dass man gute Informationen einfach zurückhaltet. Oder man kann natürlich auch der andere entmutigen, indem, dass man ein bisschen stänkert über das, was die anderen so am Bauen sind, oder? Und ich weiss das, oder? Wir haben ja im Akkord auch in Teams geschafft. Und wir haben auch grössere Baustellen gehabt, wo mehrere Teams unterwegs gewesen sind. Und dann ist das genauso losgegangen, oder? Dann hat es vielleicht Spezialwerkzeug gebraucht. Für irgendetwas. Plötzlich hat das oft eine Gruppe für sich bunkert. Und du hast keine Chance gehabt, bist nicht vom Fleck gekommen, weil du musstest sonst irgendwie etwas zusammenstiefeln. Oder plötzlich ist Material alles bei einem Haufen gewesen. Oder gute Tipps, die man hätte wissen müssen, hat man einfach nicht erfahren, dass es irgendwo noch in einem Lift gibt oder so, nicht? Einfach vorenthalten. Alles so Sachen, gegeneinander, als Konkurrenten, nebeneinander geschafft. Aber man kann als Team natürlich auch schaffen. Als Team, dass man einander unterstützt, unter die Arme greift, Tipps gibt, Tricks zeigt, dass man sagt, hey du, wir haben herausgefunden, die Vorhangbrettchen, die kann man nur so aufhängen, bist gerade in der Hälfte der Zeit fertig. Kann man natürlich auch für sich behalten, aber man kann es natürlich den anderen auch sagen, oder? Man kann vielleicht Arbeiten zusammenlegen, wenn man ein bisschen schlau ist. Also man kann miteinander. Und man kann sich natürlich ermutigen, indem man die anderen lobt, anspornt und sagt, hey, das bringt ihr heute noch fertig. Das funktioniert, das könnt ihr auch. Also, die Einwohner von Jerusalem, die haben als Team geschafft. Die haben miteinander geschafft. Nicht nur nebeneinander. Und ich glaube, das kann man daraus ableiten, weil sie alle gleichzeitig fertig geworden sind. Wenn Leute in Konkurrenz arbeiten, dann sind die nie gleichzeitig fertig. Da ist immer einer schneller, oder? Weil er will ja schneller sein. Also wenn Leute gleichzeitig fertig sind, und das sind sie in Jerusalem gesehen, sind alle gleichzeitig fertig geworden, dann ist das nur möglich, wenn man miteinander baut. Und nicht nur nebeneinander. Stellt euch vor, die hätten nur nebeneinander gebaut. Dann wäre doch das so gewesen, die Goldschmiede, die wären ja noch schon am Steinbützerle gewesen und den Dreck abwischen, oder? Und die Mauern, die hätten schon lang das Gerüst gestellt für die oberen Lagen. Oder es wäre dann vielleicht so gewesen, dass die Salbenmischer, die hätten noch den Mörtel angerührt und geschaut und gemacht, währenddem natürlich der Zimmermann schon das Richtfest gefeiert hätte. Oder es wäre vielleicht so gewesen, dass die Kaufleute noch ausgerechnet hätten, wie viel Mörtel das überhaupt braucht, verdient die Quadratmeter und so viel Stein. Und Politiker, die hätten schon so ihren Erfolg gefeiert, oder, in dieser Zeit. Also, stellt euch vor, wie das gewesen wäre, nur nebeneinander. Die wären nicht gleichzeitig fertig geworden. Unmöglich. Und stellt euch vor, wenn sie gegeneinander sogar geschafft hätten. Da wäre zum Beispiel der eine, der Vater mit seinen Töchtern, doch auf völlig verlorenen Posten gewesen. Der wäre doch nicht vom Fleck gekommen. Oder die Priester, die hätten doch keine Chance gehabt. Die hätten müssen vorbildlich sein. Und hätten ja nicht irgendwelche Tricks können anwenden. Also, er wäre nicht gegangen. Also, das ist nicht so gewesen, sondern sie haben miteinander, haben die müssen arbeiten. Miteinander und haben einander geholfen. Die Schnellen, die Langsamen. Die Starken, die Schwachen, die Spezialisten, die Laien, die Überexakten, die Schludrigen, die Intelligenten, die weniger Intelligenten. Die haben als Team geschafft. Und nicht nur nebeneinander, sondern miteinander. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir müssen, wenn wir unsere Vision umsetzen wollen. Wir müssen es miteinander machen. Und nicht nur nebeneinander. Sonst funktioniert das nicht. Wir müssen miteinander arbeiten. Wir müssen miteinander an unseren Beziehungen arbeiten. Wir müssen miteinander an unserer Anteilnahme arbeiten. An unserer Offenheit untereinander. An der Toleranz einander gegenüber. An der Vergebungsbereitschaft. Wir müssen miteinander am Zusammenhalt der Generationen arbeiten und wir müssen miteinander an unserer Spiritualität arbeiten, an unseren Beziehungen zu Jesus. Wir müssen miteinander, und wenn man miteinander etwas macht, dann ist das mehr als ein Nebeneinander. Ein Miteinander ist mehr als nur ein Nebeneinander von Aktivitäten, von Programmpunkten. Es ist mehr als ein Nebeneinander von Interessen oder ein Nebeneinander von Gottesdienstbesuchen, wenn man einfach da sitzt und man hockt nebeneinander. Das kann man schon. Man kann einen Gottesdienst besuchen und nebeneinander sitzen. Aber man kann einen Gottesdienst besuchen und miteinander da sein. Und das ist eigentlich die Idee von unserer Vision, von miteinander und füreinander, Kirche für alle sein. Ein echtes Miteinander, wo auch eine Einheit gibt. Und die Einwohner von Jerusalem, die sind eine Einheit gewesen. Und darum haben sie die Stadtmauer in 52 Tagen aufbauen. Sonst wäre sie nochmal eine Ewigkeit am Boden gelegen. Sie sind es gemacht, weil es eben ein Miteinander war, als eine Baugemeinschaft. Und so kommen wir eigentlich zur dritten Frage, und das ist ja auch noch eigentlich das. Was haben sie denn eigentlich gebaut? Was haben denn die Einwohner von Jerusalem gebaut? Und das Einzige, was ich an dem Vergleich vom Mauerbau zu Jerusalem mit Vision eigentlich unpassend finde, ist das, dass wir ja mit einer Mauer eigentlich immer etwas verbinden, wo man sich schützt. Also wenn du eine Mauer im Garten baust, dann eigentlich um dich von deinen Nachbarn abgrenzen. Das ist etwas, was ab- und ausgrenzend ist. Und das, finde ich, ist ein unpassendes Bild. Und darum muss man sagen, wenn wir an unserer Visionsmauer bauen, dann bauen wir eine Stadt und keine Festung. Und das haben die Einwohner von Jerusalem damals nämlich auch gemacht. Die haben eine Stadt gebaut und nicht eine Burg. Und das ist ein grosser Unterschied. Sie haben schon eine Stadt gebaut mit einer Mauer. Als Schutz für die Einwohner, das ist schon klar. Aber sie haben auch eine Stadt gebaut mit vielen Toren, weil es kommen da immer wieder Toren vor, mit Türen, damit Menschen können reingehen. Sie haben Toren gebaut, dass Menschen willkommen sind. Und so ist es auch bei uns. Wir bauen keine Festung, wir bauen eine Stadt. Wir bauen nicht eine Festung, zum Andersdenkende auszugrenzen. Zum unangepassten draussen behalten. Uns zu schützen vor Entwicklungen von der Gesellschaft. Oder vom Elend von der Welt uns abzugrenzen. Das ist nicht das Ziel. Wir bauen eine Stadt. Ein Ort, wo Menschen Schutz finden, Annahme erleben, Wertschätzung bekommen, wo man ihnen mit Liebe begegnet, wo sie ermutigt werden und wo sie beflügelt werden. Wenn wir an unserer Vision bauen wollen, dann bauen wir eine Stadt. Eine Stadt, wo alle willkommen sind. Arm und reich, bedeutend und unbedeutend, fremd oder vertraut, talentiert oder unbegabt, alt oder jung, stark oder schwach, laut oder leislich, schnell oder langsam, sensibel oder robust. Spielt keine Rolle. Wir bauen eine Stadt. Eine Stadt für alle. Und damit bauen wir an der Vision, die Gott auch hat. Denn Gottes grosse Vision ist eine Stadt, wo alle Völker willkommen sind. Jerusalem, ein himmlisches Jerusalem, wo alle Völker anpilgern und alle Völker, alle Menschen willkommen sind. Und ich lese euch jetzt den Text vor aus Offenbarung 21 und das drängt sich auf, weil der Mauerbau in Jerusalem und himmlisches Jerusalem Das gehört zusammen. Von Vers 10 an. Gottes Geist ergriff mich und führte mich auf einen großen, hohen Berg. Dort zeigte er mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott aus dem Himmel herabkam. Die Stadt erstrahlte im Glanz der Herrlichkeit Gottes. Sie leuchtete wie ein Edelstein, wie ein kostbarer Jaspis, strahlend wie Kristall. Die hohe und breite Mauer rund um die Stadt hatte 12 Tore, die von 12 Engeln bewacht wurden. An den Toren standen die Namen der 12 Stämme Israels. Auf jeder Seite, im Norden, Süden, Osten und Westen, gab es 3 Tore. Die Mauer ruhte auf 12 Grundsteinen, auf denen die Namen der Apostel des Lammes standen. Der Engel, der mit mir redete, hielt in seiner Hand einen goldenen Messstab, um die Stadt, ihre Tore und Mauern auszumessen. Die Stadt hatte die Form eines Vierecks und war ebenso lang wie breit. Mit seinem Messstab hatte der Engel gemessen, dass die Stadt etwa 2500 Kilometer lang, breit und hoch ist. Dann maß er auch die Stadt, die Mauer der Stadt. Nach unseren heutigen Maßen war sie 70 Meter hoch und bestand ganz und gar aus Jaspis. Die Stadt war aus reinem Gold gebaut, klar und durchsichtig wie Glas. Die Grundsteine der Stadtmauer schmückten die verschiedensten Edelsteine. Der erste Grundstein ist ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Karneol, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth und der zwölfte ein Amethyst. Die 12 Tore bestanden aus 12 Perlen, jedes Tor aus einer einzigen Perle. Aus reinem Gold, klar und durchsichtig wie Glas, waren die Straßen. Nirgendwo in der Stadt sah ich einen Tempel. Ihr Tempel ist der Herr selbst, der allmächtige Gott. Und mit ihm Christus, das Lamm. Die Stadt braucht als Lichtquelle weder Sonne noch Mond, denn in ihr leuchtet die Herrlichkeit Gottes und das Licht des Lammes. In diesem Licht werden die Völker der Erde leben und die Herrscher der Welt werden kommen und ihre Reichtümer in die Stadt bringen. Weil es keine Nacht gibt, werden die Tore niemals geschlossen. Sie stehen immer offen. Alles, was die Völker der Welt an Schätzen und Kostbarkeit besitzen, werden sie in die Stadt bringen. Doch wer Böses tut und die Sünde liebt, wer lügt und betrügt, der darf diese Stadt niemals betreten. Nur wer im Lebensbuch des Lammes steht, wird eingelassen. Bunte Steine, bunte Tücher, viereckig, viereckig. Durchaus Parallelen zu dem, was heute gebaut worden ist. Und wenn ihr das so seht, müssen wir sagen, die Heilsgeschichte, Gottes grosse Vision von der Menschheit, der Heilsplan, der endet in einer Stadt. In einer Stadt, wo die Tore immer offen stehen. In einer Stadt von unbeschreiblicher Schönheit, wo die Herrlichkeit Gottes all die Schönheit noch überstrahlen wird. In einer Stadt, wo Jesus in Ewigkeit regiert. Und wo alle eine ewige Heimat haben, wo Jesus angenommen hat als ihren Herr und Erlöser und drum im Buch vom Leben stehen. Also die Heilsgeschichte, die endet in einer Stadt. Und angefangen hat sie in einem Garten. Im Garten Eden. Mit 2 Personen. Mit Adam und Eva. Also der heilsgeschichtliche Weg führt von einem Garten in eine Stadt. In die Stadt, wo Jesus als König regiert und als Gottes Sohn arbeitet wird. Und es ist der Jesus, der am Palmsonntag ins irdische Jerusalem eingezogen ist. und die Leute ihm zugejubelt haben. Und es ist der Jesus, der als Lamm Gottes an Karfreitag aus der Stadt rausgeworfen worden ist. Und es ist der Jesus, der durch die Tor geschleift worden ist, wo der Nehemia mit seinen Männern und Frauen aufgebaut hat, Jahrhunderte vorher. Und es ist der Jesus, der ausserhalb der Stadtmauern gestorben ist, damit wir alle können in diesem himmlischen Jerusalem dereinst einmal daheim sein. Aber nicht nur das, sondern dass wir eben auch durch die Kraft der Vergebung können Kirche für alle sein. Miteinander und füreinander. Und die Frage, bist du da auch dabei? Schaffst du auch mit an dieser Vision? An Gottes grosser Vision für uns Menschen? Bist du am Abschnitt dran, wo dir Gott zeigt, klein anfangen, im Kleinen mal etwas anpacken, damit es füreinander, miteinander entsteht und wir können wie eine Stadt sein mit offenen Toren, wo Menschen kommen können und Annahme und Schutz finden. Amen. Wir wollen miteinander beten und neigen uns dazu. Jesus, ich danke dir für den wunderbaren, genialen Ausblick, den wir haben, das himmlische Jerusalem, wo du uns willst willkommen heissen als Herrscher in Ewigkeit. Dass wir Teil sein dürfen von dieser Herrlichkeit. Und du siehst auch, dass wir hier aber noch Mühe haben, nicht so recht wissen, wo wir sollen anpacken. Und ich bitte dich, dass du jedem von uns zeigst, wo du möchtest, dass wir im Kleinen anfangen, an dieser Vision zu arbeiten. Und ich bitte dich, dass du uns Kraft gibst dazu. Amen.